Liebe Gemeinde, besitzt jemand von Ihnen noch ein Telefonbuch? Außer mir. Na, ein paar sind es schon noch. Ich habe erstmal gesucht, ob wir überhaupt noch eins haben und habe erwartet, so ein dickes zu finden, aber es ist bloß ein dünnes Heftchen. Wer von denen, die eins haben, wer liest manchmal drin? Also, mal was suchen. Oder mal zur Hand nehmen beim Kaffee und sagen, ich lese heute mal Geringswalde durch. Das würde kein, also doch, es gibt Leute, die haben das Hobby, die gucken da nach originellen Namen oder nach anderen Skurrilitäten. Aber eigentlich, die meisten Menschen brauchen gar keins mehr. Man hat das Internet, dort findet man alles. Aber früher war für Leute, die ein Telefon hatten, aber nur für die, war das Telefonbuch unentbehrlich. Es war die einzige Möglichkeit, wenn man sagt, wir gehen heute mal essen, anzurufen, hat die Gaststätte überhaupt offen und haben die noch, können die noch einen Tisch reservieren? Oder den Arzt anzugucken, welche Telefonnummer hat der Arzt? Oder ich muss mich über die Predigt beschweren, Pfarrer, da steht nicht drin, muss man unter Kirchen gucken, das sind nur Eingeweihte. Telefonbuch. Das zu lesen als Lektüre ist ausgesprochen langweilig, aber wenn man Leute kennt und sucht, dann ist es schon wichtig, das zu haben, oder war es zumindest früher. Für viele Leute sind die Geschlechtsregister der Bibel sowas wie das Telefonbuch. Eine lange Liste von Namen, die man nicht kennt, und das überblättert man. Bei der fortlaufenden Bibellese werden die immer schön weggelassen. Aber heute ist der Predigttext für den zweiten Weihnachtsfeiertag der Stammbaum von Jesus. Matthäus Kapitel 1, Verse 1 bis 17. Stammbaum, lauter Namen, mit denen man nichts zu tun hat, wie das Telefonbuch. Aber ein Stammbaum kann eine sehr interessante Sache sein, wenn einem die Namen irgendetwas sagen. Ich will das mal kurz verdeutlichen an meinem eigenen Stammbaum. Das ist mein Urgroßvater Paul Seltmann. Der Name ist manchen Leuten in Sachsen bekannt. Er hat nämlich das Blaue Kreuz in Sachsen gegründet oder mitgegründet. Er hat in seiner ersten Gemeinde ganz viel Not mit den Alkoholikern, damals sagte man Trinker. Es war eine Bergbaugemeinde, die Leute, die Arbeiter mussten den Dreck und Staub runterspülen und es gab eine ganz große Not. Und er hat gesagt, ich muss mich um diese Leute kümmern und hat die Trinkerrettung in Sachsen gegründet und hat dann auch, glaube ich, vollzeitlich dafür gearbeitet. In der Nazi-Zeit, seine Frau übrigens, muss peinlicherweise sagen, ich habe meinen Bruder gestern angerufen, weil ich die Vornamen meiner Urgroßmütter nicht mehr wusste oder nicht sicher wusste. Susanne, geborene Eras, war seine Frau, also meine Urgroßmutter. In der Nazi-Zeit hat er sich rausgehalten, weil er gesagt hat, ich habe ein Werk, ein wichtiges Werk zu vertreten, die Trinkerrettung in Sachsen, und wenn ich mich in die politischen Auseinandersetzungen hineinziehen lasse, dann wird vielleicht diese Arbeit dicht gemacht und die Trinker brauchen mich und die brauchen unsere Arbeit. Deswegen hat er sich rausgehalten, obwohl er nicht für die deutschen Christen und für Hitler war. Und er hat seinem Sohn, der auch Pfarrer war, dringend geraten, sich auch rauszuhalten. Er sagte, du bist Witwer und hast 7 Kinder. Du kannst sie nicht im Stich lassen. Du wirst gebraucht. Halte dich raus. Mach keine Kanzelabkündigung gegen die deutschen Christen und gegen Hitler, sondern halt den Mund, mach deine Arbeit und kümmere dich um deine Familie. Verständlich, manche würden sogar sagen, richtig. Und doch hat er den inneren Konflikt seines Sohnes, der ihn zerrissen hat, vermutlich mit diesem Rat eher angeheizt als beruhigt. Wilhelm Irich und seine Frau Elise, genau den Namen wusste ich überhaupt nicht, Elise, die hatte, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Er sieht aus wie ein Prophet, aber in Wirklichkeit war er Engel. Nicht ein Engel vom Himmel, sondern Engel war in der katholisch-apostolischen Gemeinde eine Funktion etwa eines Gemeindeleiters. Die katholisch-apostolische Gemeinde war eine Bewegung in der charismatischen Erweckung des 19. Jahrhunderts in England entstanden, dann auch nach Deutschland gekommen. Eine Gemeinde, die sehr bibeltreu war, sehr auf den der alten Kirche sich orientierte, aber gleichzeitig eine charismatische Erweckungsbewegung war, sehr auf die Wiederkunft des Herrn gewartet hat und nicht eine eigene Kirche gründen wollte, sondern sich als ökumenische Bewegung und als Sendung an alle Kirchen verstanden hat. Er sah nicht nur aus wie ein Patriarch, er war auch einer. Und selbst Zeitgenossen waren der Meinung, dass er extrem streng und hart war in der Erziehung seiner Kinder. Für ihn war es sicher ein Ausdruck einer christlichen Erziehung, dass man keine Luft dran lässt, sondern seinen Kindern klar und deutlich zeigt, wo der Hase langläuft oder wo der Hammer hängt oder wie auch immer. Eins der 8 Kinder von Wilhelm und Elise Irich ist meine Großmutter Elisabeth, die einzige meiner Großeltern, die ich kennengelernt habe. Für mich eine liebe, alte, gute Mutter, aber sie konnte auch sehr streng sein, das wissen ihre Kinder, die teilweise das als Trauma beschreiben, ihre Kindheit. Meine Mutter nicht, die war schwerhörig, an ihr ist das meiste vorbeigegangen, schon als Jugendliche. Ja, sie war auch sehr gläubig, hat auch jeden sofort in biblische und theologische Gespräche verwickelt, damit ihr ins Gespräch kam. Und sie fuhr zweimal im Jahr in den Westen und dann ist sie mit ihrer ebenfalls kleinen und schon sehr wackeligen Schwester zusammen, haben sie, glaube ich, 17 Gepäckstücke mitgebracht, mit 3-mal umsteigen oder 5-mal umsteigen über die Grenze, um uns dann zu Weihnachten tolle Dinge zu schenken, vor allen Dingen Kleidung, die in einer 6-köpfigen Familie immer knapp war. Ihr Ehemann, Georg Fiedler, alle haben ihn Rudolf genannt, weil die Eltern sich nicht einig waren. Und da hat sich der Vater durchgesetzt und hat gesagt, der Sohn heißt Georg, so wurde es eingetragen. Aber die Mutter hatte ihre eigenen Waffen, sie hat ihn immer Rudolf genannt. Und jeder hat ihn Rudolf genannt, obwohl das in keinen Akten stand. Nur seine Kollegen auf dem Landratsamt haben ihn Georg genannt. Dieses Foto ist aus dem Ersten Weltkrieg vermutlich, er posiert mit einem Dolch, der sich immer noch in meinem Besitz befindet. In den Zweiten Weltkrieg wurde er erst spät eingezogen, er war auf dem Landratsamt eigentlich unabkömmlich, aber am Schluss mussten alle noch an die Front und von dort ist er nie zurückgekommen und niemand weiß, wo er geblieben ist. Wir haben als Kinder manchmal noch gehofft, er kommt mal plötzlich an, ein weißhaariger alter Mann aus der russischen Gefangenschaft, aber es ist nicht passiert. Mein Großvater Heinrich Seltmann, der Sohn von Paul Seltmann und Susanne, er war auch Pfarrer und hat dann in Treuen Gertrud geheiratet. Seine Frau ist wenige Wochen nach der Geburt des siebenten Kindes gestorben. Und er stand mit 7 Kindern allein da und in der Auseinandersetzung der Nazizeit, deutsche Christen, bekennende Kirche und es ging um eine Kanzelabkündigung gegen irgendeine Entscheidung von Hitler oder von den deutschen Christen. Und der Bürgermeister war bei ihm, hat ihn angeschrien, dass er das bleiben lassen soll. Und dieser Konflikt hat ihn so zerrissen, dass er einen Nervenzusammenbruch hatte. Da hat er schon mal im Ersten Weltkrieg einen gehabt, als er verschüttet war. Und der kam jetzt praktisch wieder zurück. Und er wurde in die Nervenklinik eingeliefert und kam von dort nicht zurück. Es kam irgendwann eine Todesmeldung mit einer Diagnose oder Todesursache, die der Familie schleierhaft war, weil er so daran nie gelitten hat und weil es dafür keinen Anlass gab. Er wurde in einem Buch über Märtyrer der evangelischen Christenheit auch als Märtyrer des Naziregimes aufgeführt, aber ob er wirklich umgebracht wurde, das weiß man nicht. Jedenfalls kam er aus dieser Nervenklinik nie zurück. Einer seiner 7 Kinder war mein Vater, ebenfalls wie sein eigener Vater hieß er Heinrich Seltmann. Und er hat irgendwann meine Mutter kennengelernt, Hertha, geborene Fiedler. Und sie hatten zusammen 4 Kinder, von denen eins ich bin. Dass mein Vater wie sein eigener Vater und sein Großvater Pfarrer werden würde, war nicht vorgezeichnet. Er wollte eigentlich Arzt werden, aber in der Gefangenschaft, das hat er nie so genau erzählt, aber sicher durch die Kriegsereignisse mit beeinflusst, hat er sich entschieden, Theologie zu studieren, hat dort schon in Frankreich im Gefangenenlager angefangen zu studieren. Und sein jüngster Bruder konnte sich das überhaupt nicht erklären und hat gesagt, das ist bestimmt ein Trick, um eher aus der Gefangenschaft nach Hause zu kommen. Aber es war kein Trick, er wurde wirklich Pfarrer und war das auch mit Leib und Seele. Übrigens auch 2 seiner 3 Brüder sind Pfarrer geworden und 2 seiner 2 Söhne. Er ist übrigens gestorben in einem Alter, das ich bereits überschritten habe. Das ist das dritte seiner Kinder mit seiner fantastischen Frau. Und das sind die beiden erstaunlichen Töchter. Das ist ja natürlich nur ein Teil. Es fehlen ja schon zwei Paare der Urgroßeltern. Über das eine Paar weiß ich überhaupt nichts. Auch, ist mir jetzt auch erst bewusst. Und es fehlen die ganzen Geschwister und die Seitenzweige und die Cousins und Cousinen. Da könnte ich mehrere Tage Seminar drüber machen, wenn es jemand interessieren würde. Ich habe jetzt ein paar interessante Dinge erzählt aus der Familiengeschichte und aber auch ein paar dunkle Seiten, ein paar Schattenseiten. Und das alles gehört dazu, zu meinem Leben. Es hat mich geprägt, sowohl die Gene, die Veranlagungen, als auch die positiven Erfahrungen, das, was Menschen an Wertvollem geleistet haben, aber eben auch die Defizite, die Schattenseiten und die Konflikte, wo man sagt, verständlich, aber war das richtig? Wäre das besser gewesen, wenn mein Urgroßvater Flagge gezeigt hätte oder wenn mein Großvater den Schwanz eingezogen hätte und gesagt, ich bleibe für meine Familie, ich halte mich raus? Was wäre richtig gewesen? Es sind Dinge, die wir heute auch nicht entscheiden müssen, aber auch nicht können, aber wo wir merken, jede Familie ist auch hineingewoben in Konflikte und in Dinge, die unklar sind und auch in Schuld, Versagen und Versäumnisse. Und alles das prägt uns mit. Und trotzdem hat jeder von uns auch die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Er wird von eigenen Erfahrungen und dem, was man lernt, beeinflusst und kann selbst und muss selbst die Entscheidung treffen, ich will den Weg mit Jesus gehen. Und das nehmen mir meine Vorfahren nicht ab und ich kann es auch meinen Kindern nicht abnehmen, sondern sie müssen ihre eigene Entscheidung treffen und müssen ihren eigenen Weg gehen, der von viel Segen und Gebet der Vorfahren begleitet ist, aber der auch die ganzen Lasten der Vorfahren mit übernimmt und der diesen Weg mitzeichnet und von dem ich mich nicht aus eigener Kraft emanzipieren kann, außer durch das, was Jesus in mein Leben hineinbringen kann und möchte. Ich habe das nicht gesagt, weil meine Familiengeschichte wichtig ist, sondern weil das mal zeigt, wie das Vorhergehende eine Rolle spielt, wie es mitprägt und wie es auch immer Licht und Schatten gibt in allen Familiengeschichten und dass es alles andere als langweilig ist, sich seine Ahnenreihe durchzulesen, sofern man ein paar Informationen hat. Und deswegen ist es auch lohnenswert, sich den Stammbaum von Jesus, die Ahnenreihe anzuschauen. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Mit Abraham geht es los, dem Stammvater Israels, dem Vorbild des Glaubens, der bis zu seinem 100. Lebensjahr warten musste auf den Sohn, den ihm Gott versprochen hat, der im Glauben durchgehalten hat, aber doch auch Phasen der Schwäche hatte. In einer dieser schwachen Phasen hat er die Magd seiner Frau geschwängert mit dem Einverständnis seiner Frau, um wenigstens dort ein Kind zu haben. Ein Kind, das Gott trotzdem auch angenommen und geliebt hat, aber diese Entscheidung des Unglaubens hat einen Konflikt hervorgerufen, der bis heute nachwirkt, in dem Konflikt zwischen Juden und Arabern im Nahen Osten und überhaupt weltweit. Abraham. Alle Personen können wir nicht durchmachen. Erstens wissen wir nicht über alle was, zweitens schaffen wir es zeitlich nicht. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Die Tamar war die Schwiegertochter von Judah. Er hat diese Söhne der Tamar als ihr ehemaliger Schwiegervater gezeugt. Der Ehemann von Tamar war verstorben, ohne Kinder zu hinterlassen. Und nach damaligem Recht hätte Judah dieser Frau den nächsten Sohn zum Mann geben müssen, damit der verstorbene Sohn durch seinen Bruder Nachkommen bekommt. Irgendwie hat das Judah verzögert, verschleppt oder vergessen. Auf jeden Fall hat die Tamar irgendwann die Initiative ergriffen. Sie hat sich als Prostituierte verkleidet und an den Wegrand gesetzt und ihren Schwiegervater quasi verführt. Und hat ihn das nicht wissen lassen, bis die Kinder zur Welt kamen, die aus dieser Begegnung erwachsen sind. Und diese beiden Kinder, die aus einem, also aus der Sicht des Vaters war es Hurerei, Prostitution, für Tamar war es der Erhalt der Familie, ist dieser Nachkomme Peretz, der ein Vorfahre in der Ahnenreihe von Jesus ist. Peretz zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Rahab war nun wirklich eine echte Prostituierte, die ihr Leben damit, Lebensunterhalt damit verdient hat, sich an Männer zu verkaufen in der damals noch heidnischen Stadt Jericho. Rahab hat eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Sie hat zwei Spione des Volkes Israel, die die Stadt ausgekundschaftet haben, um sie anzugreifen, versteckt, beschützt und dann auf sicherem Wege aus der Stadt geleitet. Und dafür hat sie sich erbeten, dass sie verschont wird, wenn die Stadt Jericho von den Israeliten eingenommen wird, dass sie und ihre Familie gerettet werden. Zum Zeichen bekam sie dieses rote Band, was hier die Hand noch rechts ins Bild hält, das sollte sie ins Fenster binden. Und so ist es geschehen, sie ist nicht nur, hat nicht nur überlebt, sondern sie wurde offenbar sogar in das Volk Israel aufgenommen, hat einen israelitischen Mann bekommen und mit ihm Kinder gezeugt, die wiederum in der Ahnenreihe von Jesus stehen. Eine ehemalige Prostituierte. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Ruth, schon eher bekannt, auch eine heidnische junge Frau, Moabiterin, auch Witwe in jungen Jahren ohne Kinder. Und sie hat sich entschieden, statt in ihrer Heimat einen aus ihrem Dorf oder Bekanntenkreis einen jungen Mann zu heiraten, stattdessen mit ihrer Schwiegermutter in deren Heimat zu gehen, nach Israel, weil sie gesagt hat, deinen Gott, den möchte ich auch zum Gott haben. Und dann, deswegen möchte ich auch mit in deinem Land, bei deinem Volk leben, lieber mit deinem Gott in eine ungewisse Zukunft, als ohne diesen Gott hier in meiner Heimat in eine abgesicherte Zukunft zu gehen. Dafür hat Gott sie sehr gesegnet und sie zu einer Ahnenmutter von König David und Jesus gemacht. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David, allen sehr gut bekannt, der Mann mit der Junge mit der Steinschleuder, der große Krieger und große König. Er hat viele Kriege geführt, allein das würden jetzt schon viele kritisch sehen. Einige davon ausdrücklich im Auftrag Gottes, andere vielleicht auch nicht. Er war ein besonderer Freund Gottes, aber er hat auch Schuld auf sich geladen, zum Beispiel als er Ehebruch getrieben hat mit seiner Nachbarin und dann als sie schwanger war von ihm, ihren Ehemann im Krieg verheizen lassen hat, ganz gezielt. Und doch hat ihm genau Gott mit dieser Frau den Nachkommen geschenkt, der zum nächsten großen König Israels wurde, Salomo. Salomo, der Friedenskönig, der König der Weisheit und des Wohlstandes in Israel. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah, steht sogar ausdrücklich hier, mit der Frau, die eigentlich einem anderen gehörte. Salomo hat einen sehr guten Start gehabt und eine gesegnete Zeit als König, aber am Ende seines Lebens hat er Gott verlassen. Er hat die vielen heidnischen Frauen, die er aus politischen Gründen geheiratet hat, in ihren religiösen Ambitionen unterstützt und mit ihnen die Götzen angebetet und damit am Ende seines Lebens Gott quasi den Rücken gekehrt. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Alles Könige in dieser Reihe, von denen die meisten sich nicht nach Gott gerichtet haben. Einige wenige haben Denen wird bescheinigt, dass sie Gott gefolgt sind, aber auch sie haben eklatante Fehler gemacht an bestimmten Stellen und teilweise auch Fehler, die tragische Folgen für die folgenden Generationen hatten. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jojachin Shealtiel, Shealtiel zeugte Zerubabel. Zerubabel, ein Mann auch aus dem Geschlecht der Könige Israels, aber ist nie König geworden, sondern er war auserwählt als Statthalter, den Wiederaufbau Jerusalems nach der babylonischen Gefangenschaft, nach 70 Jahren Trümmern in Israel und den Wiederaufbau des Tempels in Angriff zu nehmen. Zerubabel, eine wichtige Figur in der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft zwischen den großen Königen Israels und der Zeit des Neuen Testamentes. Zerubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Asor, Asor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleazar, Eleazar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Josef, der Letzte in dieser Ahnenreihe, der Vater von Jesus, einer, der sich sehr selbstlos und treu um Mutter und Kind gekümmert hat, aber auch erst, nachdem ein Engel ihn von seiner ersten Reaktion abbringen musste, der Reaktion, Maria zu verlassen und ihr davon auszugehen, dass sie durch Ehebruch zu diesem Kind gekommen ist und ihn verraten hat. Josef, der die Vaterrolle für Jesus übernimmt, aber Jesus, so wissen wir es, ist nicht der Sohn Josefs im biologischen Sinne. Und wir sehen, dass Jesus dieses Kind der Maria in dieser Ahnenreihe gestellt wird, obwohl er nicht Nachkomme, nicht aus dem Samen Josefs hervorgegangen ist, sondern gezeugt vom Heiligen Geist. Und das zeigt uns, was Gottes Plan ist. Er kommt hinein in unsere Lebensgeschichten, in unsere Familiengeschichten, in unsere Dynastien, wo es viele gute Dinge gibt, auf die wir stolz sind, wo wir anerkennen, wo wir den Hut ziehen vor unseren Vorfahren, aber auch viel Dunkelheit, viel Schuld, viel Finsternis, die auf Familien, auf Häusern, auf Familiendynastien lastet und die wir alle mit überkommen. Jesus kommt da hinein, er steht nicht in dieser Linie. Er steht nicht in der Linie der Schuld, der Sünde, des Fluchs, der Finsternis, sondern er kommt direkt von Gott. Aber er stellt sich ganz bewusst da hinein, weil er das Licht Gottes da hineinbringen will, in unsere Finsternis, weil er uns neue Wege zeigen will. Und so wie es Gott mit Jesus gemacht hat in seiner Heilsgeschichte, die lange vorgeplant ist, hier steht, alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter, von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. Das heißt, das ist nicht ein Zufall, da ist nicht irgendwo irgendwann was passiert, was günstig war, sondern es geht alles nach Gottes Plan, der genau getaktet, eingerichtet und vorhergesehen ist und vorgeplant. Und Gott kommt da hinein in diese Familiengeschichten, um dort etwas ganz Neues, etwas ganz anderes hineinzubringen. Ich habe heute Morgen im Radio einen Philosophen gehört, der hat versucht, die Überzeugung des Pazifismus zu retten und hat damit auch, hat es auch mit Weihnachten begründet, hat gesagt, diese Liebe, die im Menschen eben das Gute sieht und das Gute von ihm erwartet. Und damit hat dieser hochstudierter Philosoph genau nicht verstanden, worum es geht. Es geht nämlich bei der Liebe Gottes nicht darum, dass Gott das Gute in uns sieht und sagt, du bist doch eigentlich ein toller Mensch, du kannst doch auch ganz anders. Sondern Gott liebt uns eben, obwohl er weiß, dass in uns das Böse die Übermacht hat. Und dass er deswegen hineinkommt in unser Leben. Und weil er weiß, dass in unseren menschlichen Ahnenreihen das Böse und der Fluch immer wieder zum Durchbruch kommt. Und immer wieder die Dinge in die falsche Richtung lenkt. Deswegen kommt er hinein mit seiner himmlischen Macht und der Macht der Veränderung. In uns ist sicherlich auch manches Gute und wir haben auch manches Gute geerbt von unseren Vorfahren. Aber das Böse ist eben mindestens genauso stark. Und entfaltet seine zerstörerische Macht in jeder Generation neu. Aber Gott sendet seinen Sohn da mitten hinein. Er stellt sich hinein in die Familien, in die Ahnenreihen, in die Lebensgeschichten, um durch sein Licht und durch sein göttliches Leben Veränderung zu bringen. Und so ist es auch in unserem Leben. Es hat keinen Sinn, die Augen zu verschließen vor dem Bösen, vor dem Schaden, den wir anrichten, vor dem Fluch, der auf uns liegt. Es hilft nichts, wenn wir so tun, als gäbe es das nicht oder nur das Gute sehen. Gott sieht all das mit klaren Augen und er sagt, ich will Veränderung hineinbringen, ich will etwas Neues hineinbringen. Ich bringe meine Gegenwart in dein Leben und das macht den Unterschied aus. Und deswegen ist er gekommen und dazu lädt er uns ein mit seiner Kraft, mit seinem Licht, mit seiner Liebe vom Himmel, die alle Finsternis zieht, offenlegt, aber unser Leben heilt und verändert und befreit. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.